So Psalm 73, ein Lied von Asafs. Asafs ist keine Recording-Firma oder CD-Produzent, sondern Asaf ist ein Worshipper, ist ein Anbeter im Tempel Gottes. Und die ganze Generation dieses Familienoberhaupts, er war ein Levit, hat einfach sein Leben im Lobpreis gerne verschwendet, in der Anbetung vor Gott. Und er hat sich eingereiht unter den Psalmisten, der bekannteste ist der König David, und hat sich eingereiht, die Psalmen und die Lieder oder die singenden Gebeten von David auch zu ergänzen. Und dieser Psalm dient auch jetzt dazu. Das ist ein Lied, das ist ein Gebet, das ist ein Bekenntnis, das ist eine Beichte. Wir finden in diesem Psalm all diese Elemente, die für die Nachfolge, für das Gläubigsein Fundamente sind. Bekenntnis, Buße, Beichten, Erkennen, Loben, Preisen und Gott einfach unser Leben öffnen. Und vor allem ist dieses Gebet oder dieses Lied gekennzeichnet von Authentizität oder authentisch, eine authentische Aussage über das Bekenntnis der inneren Welt eines Menschen. Es ist so schade, wenn Christen geistliches Schminken benutzen und irgendwie etwas vorspielen. Es ist so befreiend auf der anderen Seite, wenn man ganz ehrlich sein kann, auch mit den Schwachheiten des Lebens. Ich lese. Ich weiß es. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Schaut mal, was für ein Start. Ich weiß es, dass Gott gut ist. Aber doch beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um mein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen. Denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit. Gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck, ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde, ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Ihre Reden sind voll Spott und Verleugnung. Mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel. Ihre böse Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig auf ihren Geschwätz. Denn was sagen sie? Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück. Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Aber wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehören. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen. Aber es schien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen. Du hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich, du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, mein Herrn, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Amen. Ihr Lieben, ich aber setze mein Vertrauen auf dich, mein Herr. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Ich habe mir lange überlegt, wie soll ich diese Predigt betiteln? Ich habe mich entschieden für den Titel Die Wende. Die Wende. Ich weiß nicht, ob ihr es irgendwie gemerkt habt, wann kam die Wende in der inneren Überlegung dieses Mannes. Doch dann kam ich in deinem Heiligtum. Mitten in diesem Text kommt eine Wende im Leben dieses Menschen, und zwar im Zwiegespräch mit sich selbst. Das Heiligtum Gottes, das will ich heute hervorheben, ist die Wende für die Menschen, die verzweifelt sind und auf der Suche sind. Die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens, nach der Erfüllung des Planes Gottes über ihr Leben. Die Wende ist, dann kam ich in dein Heiligtum. Und ich möchte euch hinweisen, dass dieser Psalm beginnt mit einem, ich weiß, dass Gott gut ist, aber was ist denn passiert? Man verliert sich irgendwie in seiner inneren Welt. Man verliert sich in diesem Ich sah. Schaut mal in Vers 3, die nächste Folie. Im Vers 3, ich habe es euch hier aufgezählt, damit ihr mir, schaut mal. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Gott sei Dank kennen wir den Vers 28. Am Ende, nachdem die Wende geschieht, erkennt er, wer sein wahres Glück ist. Aber man verliert sich so schnell in einem inneren Kampf, wenn man sich beeinflussen lässt auf dem, was man schaut, auf dem, was man wahrnimmt. Und ich bin mir sicher, hier sitzen Christen, die auch schon mal diese Überlegungen gemacht haben. Wie kann es sein, denn dieser gottlosen Person alles klappt, ich folge meinem Herrn und ich werde bedrängt. Gibt es eine Antwort auf diese Frage? Aus diesem Psalm habe ich gelernt, dass es eine Antwort auf diese Frage nicht gibt, aber eine Veränderung der Sichtweise. Eine Veränderung der Sichtweise. Der innere Kampf, die innere Bedrängnis war verursacht durch die bedrängliche Beobachtung. War verursacht von diesem, darf ich es nennen, möglichst emotional frei, von dem Fluch des Vergleichens. Von dem Fluch des Vergleichens. Und das ist etwas, was uns die Bibel, das Wort Gottes, uns heute Abend hineinlegt in unser Herz. Hör auf, dich zu vergleichen. Und ob du es bist oder eine Menschengruppe oder eine Familie oder eine Kirche, vielleicht auch des Namens Alive Church. Die Alive Church wird sich nie vergleichen wollen. Und möge uns der Herr davor bewahren. Sondern wir haben unsere eigene Identität. Wir haben unsere eigene Geschichte, die noch sehr jung ist. Aber Gott wird uns Gnade schenken. Amen. Eine Geschichte, die basiert auch auf Wurzeln, die Gott geschenkt hat in den vergangenen Jahren. Und deswegen zwischen Vers 1 und Vers 23 ist eine Beichte, ein Bekenntnis, wie man sich schnell verlieren kann und wie man kommen kann an den Gedanken, wie kann es sein, ich lebe meine Treue vor Gott, ich kämpfe um mein reines Gewissen, ich diene meinem Herrn und trotzdem widerfährt mir Krankheit, trotzdem geschehen mir Umstände im Leben. Wie kann das sein? Gott wird dir und mir nie eine Antwort geben. Aber heute Abend wollen wir uns vom Heiligen Geist belehren lassen. Herr, verändere meine Sichtweise. Und die Wende geschah, als dieser Mann dem Heiligtum betrat. Die Wende geschieht, wenn du das Heiligtum Gottes, wenn du für dieses Heiligtum lebst, wenn du deine Augen ausrichtest an das Heiligtum Gottes, wenn du dein Leben ausrichtest, jetzt werde ich konkreter, nach dem Hause Gottes, wenn du dein Leben ausrichtest, Gott zu finden, da, wo er entschieden hat zu wohnen. Und das ist sicherlich kein geografischer Fleck in unserer Geschichte, sondern das Heiligtum Gottes, das Haus des Herrn, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Und sie ist heute Abend ihr vertreten. Hier, wenn du dich umschaust und den vor dir, hinter dir, neben dir siehst, dieser wertvolle Mensch ist Tempel des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde Jesu, auch wenn sie sich lokal versammelt, Alive Church ist das Heiligtum Gottes. So wie Agape-Gemeinde, so wie alle anderen Gemeinden und Kirchen auf dieser Welt. Es ist das Heiligtum Gottes. Und da, wo wir uns orientieren, da, wo wir uns stellen, da, wo wir leben, das ist unser Heiligtum. Und es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir uns schon zu Beginn, auch wenn es eine Neugründung ist einer Kirche, zu Beginn wir die Akzente klarlegen. Wir schauen nicht nach links, wir schauen nicht nach rechts und schon gar nicht nach hinten. Wir schauen geradeaus, Richtung Osten, geistlich gesprochen. Und Richtung Osten war immer der fromme Jude, der immer nach Jerusalem zum Heiligtum geschaut hat. Und wir schauen, wir brauchen nicht mehr zu schauen Richtung Osten, sondern wir sind im Heiligtum des Herrn. Wir sind in seinem Haus. Und da drin wollen wir leben. Und da erfüllt sich unser Glück. Dir nah zu sein, ist mein Glück. Ich will konkreter werden. Wo finden wir auch dieses, doch dann kam ich in dein Heiligtum. Wo finden wir das denn in unserem Kapitel 61 von Jesaja? Ich habe es gefunden. Ihr werdet die Kurve sehr interessant finden. Ich möchte den dritten Vers lesen von Jesaja 61. Dieser Kapitel habe ich in der Freiheit des Heiligen Geistes, habe ich mir einfach die Freiheit genommen, das zu widmen für die Life Church für das Jahr 2014. Der Kapitel 61 von Jesaja. Wir haben schon Vers 1, Vers 2 meditiert. Letzte Woche hat es der Heiko mit der Gnade, das Gnadenjahr des Herrn. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, unter anderem, und allen Freude bringen, die in der Zionsstadt traurig sind. Sie sollen sich nicht mehr Erde auf den Kopf streuen und in Sack umhergehen. Erde auf den Kopf streuen und ein Sack sich anziehen. Das war ein Zeichen von Buße. Aber jetzt kommt's. was das Evangelium überhaupt nicht toleriert. Ein Zeichen von Buße, ja, Asche auf mein Haupt. Da hat einfach der gläubige Israelit sich Staub genommen und auf sich geworfen. Seine Kleider zerrissen und einen Sack angezogen, auch wenn es ein Edelmensch war. Er tut Buße, aber Sack und Asche ist auch ein Bild, ich habe diese Strafe verdient. Und das finden wir im Evangelium nicht mehr. Die Strafe ist auf Christus gekommen. Und wir sind befreit von der Strafe. Amen. Und deswegen kommt ihr der messianische, die messianische Botschaft und sagt, verkündet ihnen, dass sie aufhören sollen mit Asche, mit Sack und Asche. Sondern, es heißt hier, sondern sich für das Freudenfest schmücken, denn Jesus hat für die Sünden der Menschen bezahlt. Und er hat uns befreit von der Strafe, die auf uns lag. Er trug sie auf sich. Und da ist es, sie sollen nicht mehr verzweifeln, sondern Jubellieder singen. Und jetzt kommt die Kurve zum Heiligtum. Da heißt es, und die Leute werden sie mit prächtigen Bäumen vergleichen mit einem Garten, den der Herr gepflanzt hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Was ist dieser Garten, den der Herr gepflanzt hat? Natürlich kommt er jetzt dahinter. Psalm 92, Vers 14. Können wir es kurz lesen? Nächste Folie. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhof unseres Gottes. Sich zu pflanzen. Geh mal zurück. Interessant ist, prächtige Bäume. Zurück, ein zurück. Seht ihr da? Da steht in der Elberfelder, Terebinden des Herrn werden sie genannt, eine Pflanzung des Herrn. Terebinte, was ist eine Terebinte? Eine Terebinte ist ein Pistazienbaum. Und eigentlich bedeutet Terebinte Terpentinbaum. Terpentin-Pistazienbaum. Wow, das sind zwei interessante Gegenstände. Also Pistazien ist für mich die edelste Nuss. Und die Pistazie ist ein Bild, eine harte Schale, die manches Mal, wenn du sie mit den Zähnen knacken willst, gehen auch die Zähne kaputt. Aber der Kern ist so gut und schmeckt so klasse, es sei denn, du bist allergisch dagegen, okay? Aber es ist eine sehr edle Nuss. Das Bild ist, dass Gott das Innere verändert, selbst wenn das Äußere verhärtet ist. Aber alles, was verhärtet ist, wird der Herr knacken. Sag mal Amen dazu. Ja, und Terpentin, was macht man denn mit Terpentin? Lösen, Halleluja. Lösen, reinigen. Es brennt auch. Aber ich will mich nicht verlieren in diesem Bild, okay? Wobei ich überzeugt bin, dass die Christen keine Probleme verursachen sollen auf dieser Welt, sondern sie sollen Probleme lösen. Amen. Sag mal deinen Nachbarn, du hast einen Terpentindienst. Vergiss es nicht. Terpentindienst. Sag mal deinen Nachbarn, hey Pistazie, du hast einen Terpentindienst. Halleluja. Ihr Lieben, eine Pflanzung des Herrn mit einem Garten, den der Herr gepflanzt hat. Und jetzt im Jesaja 92. Wer gepflanzt ist im Hause des Herrn, wird blühen in den Vorhöfen seines Gottes. Oh, diesen Vers, der prägt uns, den haben wir schon 100 Mal gehört. Aber ich will noch mal in Erinnerung hier rufen, was heißt es, sich zu pflanzen? Was bedeutet das, gepflanzt zu sein? Der Psalmist sagte, Ich weiß, dass Gott gut ist, aber wenn ich mich umschaue, ist alles Mist. Und ich, mein Herz war befallen von der angeblichen Ungerechtigkeit, denn ich habe mich verglichen. Aber als ich in dein Heiligtum kam, dann ist die Wende passiert. Und wer sich im Hause des Herrn pflanzt, dann kommt eine Wende in dein Leben. Es kommt eine Wende in deiner Familie, eine Wende in deiner Biografie, eine Wende in deiner Zukunft, eine Wende. Gepflanzt zu sein im Hause des Herrn, das bedeutet, sich entscheiden für das Haus des Herrn. Sich entscheiden zu sagen, ja, deswegen rede ich von den Zugehörigen der Alive Church. Deswegen rede ich von denen, die sagen, ich gehöre dieser Kirche an. Das ist das Heiligtum, wo ich mich pflanzen möchte. Und das beruht auf eine Entscheidung. Und eine Entscheidung ist eine Lebensentscheidung, die den Charakter hat, wenn Mann und Frau sich das Ja-Wort sagen, in guten Tagen, so wie in bösen Tagen. Ein Prediger sagte, in bösen Tagen und in noch böseren Tagen. Nee, da hat er sich verirrt, ja. In guten und in schlechten Zeiten. Ich habe mich entschieden. Du darfst nie dein Leben, dein Alltag, du darfst nie dafür die Kirche bestrafen. Dir geht es schlecht, also bist du heute nicht da. Falsch. Dir geht es schlecht, dann sollst du der Erste sein, der kommt. Amen. Und wir lassen uns nicht nach unseren Gefühlen leiten, sondern nach unserer Entscheidung, sich zu pflanzen im Hause des Herrn. Und da ist die Gnade Gottes, die dir heute Abend und hilft, pflanze dich. Du wirst zu einer starken Pflanzung. Entscheide dich. Entscheide dich deutlich. Hier werde ich meine Wurzeln schlagen. Sich zu pflanzen bedeutet, sich zu investieren. Investiere deine Zeit, investiere deine Kraft, investiere dein Potenzial, halte nicht zurück, konzentriere, baue dein Leben in der Kirche, im Heiligtum des Herrn. Amen. Sei ein Samuel. Wo ist Samuel zu finden? Im Tempel des Herrn, im Hause Gottes. Als ich in dein Heiligtum kam, sagte Asaph hier, da kam die Wende. Was heißt gepflanzt zu sein? Sich mit Kompetenzen und Gaben einbringen. Es kann nicht sein, du hast Fähigkeiten, Kompetenzen, auch beruflicher Art. Und dann sagst du, naja, für das Reich Gottes will ich sie lieber nicht einsetzen. Was ist das für eine Logik? Wenn du eine Kompetenz hast, wenn du was kannst, wenn du was gelernt hast, dann setz es ein für die Bedürfnisse im Reich Gottes. Der Tempel wurde gebaut, nicht von Hobbys, Leute, sondern von den besten Goldschmieden, von den besten Zimmermännern, von den besten Steinmetzen, da gab es auch zu essen, von den besten Pizzabäcker. Ja, die mussten auch was essen, die Leute. Ihr Lieben, Kompetenz und Fähigkeit zu sagen, jawohl, ich setze mich ein, sich pflanzen im Hause des Herrn, denn dann bist du in der Gunst Gottes, in der Nähe Gottes und da erkennst du, das ist mein Glück. Jemand hat versucht, mir diese Predigt, nicht diese Predigt von heute, überhaupt diese Lehre, diese Sichtweise, hat man sie mir als Irrlehre dargestellt. Ich widerstehe dieser Aussage. Das ist keine Irrlehre. Das ist eine ganz deutliche Linie des Wortes Gottes. Suche zuerst, hat Jesus gesagt, mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere kommt hinterher. Mit Kompetenz und Gaben den Herrn dienen, sich zu integrieren. Es ist unser Haus. Amen. Es ist das Haus unseres Vaters. Und willkommen zu Hause ist keine Floskel, sondern das ist eine Aussage des Herzens. Willkommen daheim. Und so wollen wir Menschen, es gibt viele Menschen, die nicht wissen, dass die Life Church hier zu Hause ist. Oder auch eine andere Kirche hier zu Hause ist. Wissen sie nicht. Das Reich Gottes ist ihr Zuhause. Aber unsere Aufgabe ist, rauszugehen und zu sagen, willkommen zu Hause. In unserer Webseite öffnest du willkommen zu Hause. Warum? Weil das Haus des Herrn, das Heiligtum Gottes, ist das Haus aller Menschen. Nur viele Menschen wissen es nicht. Aber wenn sie angekommen sind, dann wissen sie es. Dann erkennen sie das. Wer ist angekommen? Darf ich mal kurz die Hand sehen? Halleluja, wir sind angekommen im Hause des Herrn. Sich zu pflanzen im Hause des Herrn heißt verbindlich zu sein. Aktiv zu sein, verbindlich. Auch in Rechenschaft. Wenn jemand dich fragt, hey, wie geht's dir? Was geht dich an? Das geht nicht. Danke, dass du nachfragst. Ja, warum fragst du denn? Wo warst du letzte Woche? Das ist mein Leben. Nein, man fragt doch nicht, um zu kontrollieren, sondern man fragt, hey, wo warst du? Wir vermissen dich. Stell dir vor, jemand kommt, du kommst, jemand sagt dir, was, du bist hier? Ja, das ist nicht das Haus des Herrn. Das ist das Keller, das ist nicht das Haus des Herrn. Sondern unsere Mentalität ist, hey, wir sind hier verbindlich. Und wenn du im Gottesdienst nicht da bist, dann fehlst du. Und du fehlst uns. Und insbesondere fehlst du dem, der immer neben dir gesessen hat. Ne? Versucht mal auch Plätze zu wechseln, okay? Ich bitte euch. Damit du auch jemand anders fehlen kannst. Und nicht immer der gleichen Person fehlen kannst. Sei doch mal interessiert, dass einige, mehrere dich vermissen. Also Wechsel, ich merke schon, in 3 Wochen haben sich hier Stammplätze schon. Das ist fantastisch, wie das so schnell funktioniert, ja? Also ich denke, dass ich darauf achten werde, dass wir hier dann vielleicht mal mitten im Gottesdienst eine riesen Platzwechselaktion machen werden. Ja, also mal schauen, ob das klappt, okay? Verbindlich zu sein, wenn du mitarbeiten möchtest, dann heißt es, da ist Verbindlichkeit, da gibt es Dinge zu erfüllen, Proben oder du musst jetzt Zeit, du musst vorbereitet sein und so weiter und so fort. Verbindlichkeit. Verbindlichkeit hat nicht der Teufel kreiert, ihr Lieben. Verbindlichkeit hat schon im Himmel angefangen. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Gott hat Familie gesetzt, Ordnung gesetzt. Und durch die Ordnung und die Unterordnung, es gibt keine Ordnung ohne Unterordnung, gibt es nicht. Dann gibt es auch keinen Frieden. Gott ist ein Gott des Friedens. Und deswegen ist auch diese Dimension, wo wir unser Herz immer neu prüfen sollten. Ihr Lieben, selbst die größten Unterordnungsspezialisten müssen immer wieder sich ein TÜV des Herzens. Weil, warum, was für eine Motivation hat Unterordnung? Unterordnung hat nie die Motivation, damit ich gelobt und gestreichelt werde. Nein. Unter Unterordnung ist ein Ausdruck der Ehre Gott gegenüber und auch das und der Ordnung gegenüber, die Gott geschaffen hat. Durch Leiterschaft, wo Gott führt und leitet. Und natürlich, wenn kein Vertrauen da ist, ist das unmöglich. Und Vertrauen ist auch ein Zeichen von Unterordnung. Zu sagen, hey, ich vertraue dir. Und ich weiß und ich glaube dir, dass du mir nichts Böses willst. Und genau an dem Punkt kann vieles kaputt gehen. Und einiges ist kaputt gegangen. Gott möge uns heilen in dieser Ebene. Ich weiß, ich habe oft gehört, das deutsche Volk ist durch einen sehr schlimmen Führer missbraucht worden. Und auf der ganzen Welt heißt es, ja, das deutsche Volk seit dieser schlimmen Zeit der Nazizeit hat ein zerstörtes Verhältnis zu Führung und Leitung. Darf ich Folgendes dazu sagen? Es mag sein, dass das deutsche Volk in ihrer Geschichte der Vergangenheit und der Gegenwart davon geprägt ist, aber ich bete zusammen mit euch, dass das deutsche Volk davon geheilt wird. Und die Heilung ist zu finden im Heiligtum des Herrn. Und im Heiligtum des Herrn, da kommt die Wende. Das Heiligtum des Herrn hat seine Prinzipien, hat seine Ordnung. Und das ist heilsam für jeden, weil es geschieht im Geist der Liebe und nicht im Geist des Missbrauchs. Und das kann man immer prüfen. Am Hand des Wortes Gottes kann man das prüfen. Und deswegen will ich einfach hier, lass uns gerade hier ein Stoßgebet zum Himmel bringen. In Jesu Namen, in dem Namen Jesus, wir bitten dich, Herr, heile dieses zerstörte Prinzip. Heile du das für das Volk hier in Deutschland und für jeden einzelnen Menschen und runtergebrochen auch bei uns. Ich danke dir, Herr, dass du eine Ordnung gegeben hast, Prinzipien gegeben hast, dass du dadurch deine Herrlichkeit offenbaren willst. Und ich bete, Herr, dass jeder einzelne von uns immer ein ausgewogenes Verhältnis hat zu diesem Prinzip. Ich preise dich, Jesus, und ich danke dir, Herr. Heile unser Land, Herr Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Aktiv zu sein heißt, gepflanzt zu sein im Hause des Herrn. Und ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Und dann können wir auch unser Beten fortsetzen. Im Psalm 73, zurück. Ich weiß es. Schaut mal, seht ihr diese Zwischenteil, den habe ich extra auseinandergesetzt, weil da ist vom Vers 2 bis Vers 22 verliert sich ein Anbeter und findet sich wieder durch die Wende, als ich in dein Heiligtum kam. Wobei, es war kein Anbeter, sondern ein Mensch, der erstmal das gar nicht kannte. Und vielleicht eine tiefe Dimension des Lobpreises, der Anbetung, der Hinwendung zu Gott noch nicht kannte. Aber als er das Heiligtum neu entdeckte, kam diese Wende. Und deswegen ist die Fortsetzung vom Vers 1 vom 73. Psalm nicht Vers 2, sondern Vers 23. Versteht ihr die Kurve? Da heißt es, ich weiß es, Gott ist gut zu Israel und zu allen, auch zu mir. Egal was mir widerfährt, Gott ist gut. Und er hat das Beste für dich. Und deswegen proklamiere ich jetzt in diesem Finale und dann beten wir gemeinsam fünf Grund, wie soll ich sie nennen? Grundsicherungen, Halleluja, deines geistlichen Lebens. Die erste zurück, Vers 23, hier. Und dennoch gehöre ich zu dir. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Ihr Lieben, das Wort gehorchen, das ist heilsame Kraft für Menschen, die sich nicht unterordnen können. Und das gebraucht die Bibel. Ich gehorche dem Wort Gottes. Und wisst ihr, was gehorchen bedeutet? Ich lasse es über meinen Willen gelten. Ob ich es schaffe oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber ich will. Und Gott möge meiner Schwachheit Gnade schenken. Amen. Gott möge unserer Schwachheit Gnade schenken. Du darfst mal deine Kleider zerreißen, im bildlich gesprochen. Du darfst Buße tun und sollst Buße tun und erkennen, dass du falsch lagst. Du darfst aber nie sagen, ich verdiene diese Strafe. Und wenn ich einen Finger zeigen kann, dann tue ich es jetzt. Ich verbiete es dir. Soll ich es dir noch herrscherisch sagen? Ich verbiete es dir, dass du sagst, diese Krankheit, jawohl, die habe ich verdient. Das ist die Konsequenz, weil ich vorgestern, was weiß ich. Nein, das ist nicht legitim. Du darfst Buße tun, sollst Buße tun. Aber du musst wissen, Gott ist gut und gnädig und er liebt dich. Er bestraft dich nicht, dass du so leiden musst, sondern er gibt uns mal eine Lektion. Hey, er muss uns ja erziehen. Aber glaub mir, Gott will nicht, dass du leidest. Und wenn er Momente zulässt, dann hält er dich und sagt, ich bin bei dir. Und deswegen, und dennoch gehöre ich zu dir. Das ist der Asaf, der aufgehört hat zu gucken, dass es dem anderen besser geht. Er hat die Wende erlebt im Heiligtum, im Hause des Herrn. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich fest. Sag mal, erstens, er hält mich fest. Er wird dich nie loslassen. Nie. Auch wenn du durch Zeiten gehst, wo du die Züchtigung des Herrn, die Lektion des Herrn spürst. Er liebt und züchtigt die, die er liebt. Er führt uns auch in der Zucht, aber er hält dich fest. Und wenn Menschen dich loslassen, wer hat hier erlebt, dass Menschen dich losgelassen haben? Ich habe es erlebt. Wir haben es erlebt, alle. Wo Menschen dich losgelassen haben, haben dich fallen lassen. Aber Gott lässt dich nicht los. Das ist die erste Grundsicherung. Zweitens, nächste Folie. Du leitest mich nach deinem Plan. Zweitens, sag mal zweitens. Aber jetzt machen wir es nicht mehr, nur das letzte Mal, okay? Du leitest mich. Er leitet dich. Auch wenn du fällst, auch wenn du versagst, dein Versagen, deine Schwachheit wird Gott nie hindern, dich zu leiten. Er leitet dich. Er führt dich in seine Pläne. Gott hat wunderbare Gedanken mit dir und die kriegst du raus, wenn du in sein Heiligtum lebst. Denn da offenbart er sie dir. Suche zuerst nach meinem Reich und alles andere offenbart dir der Herr. Drittens, du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Hör mal, der ist so gottlos und der wird nie krank. Du darfst nicht diesen Moment sehen. Der Asaf hat gelernt zu sehen, was ist sein Ende. Was nützt es, sagt Jesus, wenn du die ganze Welt verdienst, aber am Ende deine eigene Seele verlierst. Aber das Ende der Gottestreuen wird herrlich sein. Amen. Was heißt es, du holst mich am Ende? Das bedeutet nichts anderes. Für immer bei Jesus sein. Wer möchte für immer bei Jesus sein? Niemand geht verloren, wenn man sich an Jesus wendet. Niemand geht verloren, wenn du sein Heiligtum lebst in sein Heiligtum. Niemand geht verloren. Er hält dich, er leitet dich. Du wirst für immer mit Jesus sein. Und bitte sag deinem Herzen oder deiner Seele, Graziano, ja, Seele von Graziano, du lebst nicht von gestern und du lebst nicht fürs Heute. Du lebst aus der Perspektive der Zukunft, aus der Perspektive der Herrlichkeit, aus der Perspektive, dass wir eines Tages mit dem Herrn sein werden, für immer vereint mit dem Herrn im Himmel. Sag Amen dazu. Und viertens, ich lese weiter, auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich zu, du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dich untreu wird, Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Und dann kommt dieses fünfte. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Stehen wir auf vor unserem Herrn. Stehen wir auf vor unserem Herrn. Ich setze mein Vertrauen auf dich, meinem Herrn, denn dir nahe zu sein, ist mein Glück. Wir haben ihn. Vers 25. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch nur dich. Das ist das vierte. Die vierte Grundsicherung. Wir haben den Herrn. Doris, du hast den Herrn. Du hast den Herrn. Du hast den Herrn. Wir haben den Herrn. Lass, dass du alles verlierst, aber einen verlierst du nicht, Dima. Den Herrn verlierst du nicht. Amen. Himmel und Erde werden vergehen, aber der Herr vergeht nicht. Und sein Wort vergeht auch nicht. Und fünftens, dir nahe zu sein. Die Nähe Gottes. Das ist dieser wunderbare Vers. Im Heiligtum des Herrn sind wir in der Nähe des Herrn. Amen. Und auch wenn wir jeden Tag irgendwo unser Leben leben, auf der Arbeitsstelle, in der Familie, wo wir sind, dir nahe zu sein. Aber pass auf, wisst ihr, dir nahe zu sein kann nur sein, weil der Herr sich genaht hat. Wir hätten ihn nie gefunden, stimmt's? Aber Herr, er hat uns gefunden. Komm, ihr Lieben, schließen wir unsere Augen und lass uns beten. Lass uns beten, lasst uns beten, lasst uns zum Herrn rufen. Und sag ihm, Herr, dein Heiligtum ist meine Wende. Und danke, dass ich in diesem Heiligtum sein kann und sein darf. An diesem Abend bekenne ich, dass ich aufhören will, mich zu vergleichen. Aufhören will, rechts und links zu schauen. An diesem Abend danke ich dir, Herr. Du bist mein Glück. Dir nahe zu sein und dir zu vertrauen, ist mein größtes Glück.